Herzlich willkommen bei Politikpunk und willkommen bei den Bundestagswochen. Ab sofort stellen wir dir in jeder Episode einen Kandidaten oder eine Kandidatin einer demokratischen Partei vor. Egal ob CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP oder Freie Wähler. Damit du am Alltag genau weißt, wen du wählen sollst. Und wenn du Fragen hast, kannst du diese ganz einfach unter politik-punk/btw an die Kandidaten und Kandidaten stellen und wir bringen sie in den Podcast mit ein. In der vierten Episode der Bundestagswochen ist Thomas Kremmer von der SPD zu Gast.
Hi, ich bin Erde von Politikpunk. Ab sofort kannst du auf politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Munghof kaufen und damit dafür sorgen, dass Politikpunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung.
Hallo Thomas.
Hallo Kevin, grüß dich.
Du bist unser erster Gast bei den Bundestagswochen, der bisher noch nicht im Bundestag sitzt. Heißt, wir selbst haben dich hier zum ersten Mal im Gespräch. Wer bist du denn überhaupt? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich.
Das mache ich gerne. Ich bin Thomas Kremmer, komme aus Schwabach, bin letzte Woche 40 Jahre alt geworden.
Happy Birthday.
Dankeschön. Jemand anders hat mir gesagt, ich gehöre zu den Grauen Panthern, aber so ist es nun mal. Geboren bin ich in Schwabach, bin auch dort aufgewachsen, habe aber ganz viele Bezugspunkte in den Nürnberger Süden und nach Nürnberg. Wir waren schon immer auch ganz, ganz viel orientiert nach Nürnberg, daher ist das auch eine ganz vertraute und Ecke, die mir einfach auch wichtig ist. Ich habe einen ganz unterschiedlichen Bildungsweg hinter mich gebracht, verschiedene Schultypen besucht, um dort einfach meine Abschlüsse Stück für Stück nachzuholen und habe dann einen sozialen Beruf erlernt. Ich bin Diakon und Erzieher und habe dann meinen Berufsstart in der Kinder- und Jugendhilfe gemacht. Ganz normal, was in einer Wohngruppe für junge Auszubildende, 24/7. Genau. Habe dann später noch Management im Sozial- und Gesundheitswesen studiert und Organisationsberatung und bin jetzt in einer Führungsaufgabe bei der Rummelsberger Diakonie. Bin dort für alle Kinder- und Jugendhilfeangebote zuständig.
Jetzt hast du gesagt, Management, und Management hört sich immer so nach großen Vorstandsposten an. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das Studium meinst du? Oder
in deinem Job jetzt, in deiner Tätigkeit.
Ich bin bei einem Teil der Rummelsberger Diakonie. Das sind die Rummelsberger Dienste für junge Menschen. Dort sind alle Angebote für Kinder und Jugendliche und junge Menschen zusammengenommen. Dort bin ich Mitglied der Geschäftsleitung und mit dem Geschäftsführer und den Kollegen Regionalleitungen für die Angebote verantwortlich. Das geht los von Kindertagesstätten, Kindertageseinrichtungen über ambulante Familienunterstützung, Erziehungsbeistandschaften, aber auch Werkstätten, Betriebe gehören dazu, berufliche Bildung, Schulen, also alles, was es für Kinder und junge Menschen im sozialen Bereich so gibt.
Wie kommt es denn dazu, dass du als Mann, ist ja eher unüblich, dich für den Beruf des Erziehers entschieden hast?
Also meine Familie war schon immer stark sozial geprägt, gab auch in der Familie Vorbilder, die sich schon immer sozial engagiert haben, auch im sozialen Berufen tätig waren. Und so war das so der eine Teil, der mich geprägt hat. Und der andere war, dass ich selbst immer in der kirchlichen Jugendarbeit tätig war. Und dort habe ich Diakone, Diakoninnen erlebt, die das in ihrem Alltag machen. Und das war eigentlich mein Antrieb, der war ganz eigennützig zu sagen, das, was mir so viel Spaß macht, also eigentlich das Hobby zum Beruf zu machen und das eben selbst zu machen. Damals habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich mal in der Kinder- und Jugendhilfe arbeite. So ist es auch bei den Diakonen, die arbeiten dort, wo sie gebraucht werden. Und mein Weg war dann eben anderer, wie jetzt in die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Aber aus heutiger Sicht bin ich da ganz froh und dankbar dafür.
Also stehst du jetzt jeden Montag mit einem Lächeln auf und freust dich auf den Montag?
Ja, das ist wirklich so. Ich arbeite unheimlich gerne und habe auch tolle Kollegen, da macht die Arbeit auch Spaß.
Gut. Wieso hast du dich denn dazu entschieden, dann in die Politik zu gehen?
Ja, auch das ist so ein bisschen so ein klassischer Weg bei mir. Ich habe jahrelang ehrenamtlich auch in Kirchengemeinden, im Dekanat mich eingebracht. Und irgendwann sind meine eigenen Kinder dann größer geworden und haben auch angefangen, in der Kirchengemeinde sich einzubringen und zu engagieren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann muss jetzt der alte Vater da nicht mehr mit rumhupfen, dann sollte es der Bereich sein. Und dann ist es auch beruflich schwierig geworden, das unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig war mir aber auch ganz wichtig, dass ich, mir geht es so gut und geht es als Familie so gut, dass ich mir auch immer den Antrieb hatte, ich möchte der Gesellschaft was zurückgeben, möchte da meinen Beitrag leisten. Und nachdem ich schon immer politisch interessiert war, mich Politik, als ich das alles ganz intensiv mitverfolgt habe, ohne damals schon in einer Partei zu sein, war dann 2017, noch vor der großen Schulz-Welle, bin ich eingetreten, aber 2017 war es dann soweit, dass ich gesagt habe, ja, ich will sozusagen dem auch Ausdruck verleihen und bin in die SPD eingetreten und habe dann noch angefangen, mich in den Gremien der SPD zu engagieren.
Du hast jetzt gesagt, deine eigenen Kinder, bist aber erst 40 Jahre alt. Wie alt sind denn deine eigenen Kinder?
Ja, ich bin relativ jung Vater geworden. Das ist das Schöne. Ich bin 40, meine Tochter ist dieses Jahr 18 geworden und mein Sohn wird dieses Jahr 16. Das heißt, als 40-Jähriger keimt das Leben nach dem Kind schon ab.
Okay, und du hast dich für die Politik entschieden und wieso dann ausgerechnet für die SPD? Wieso nicht für die Grünen zum Beispiel?
Weil natürlich mir als einem Menschen aus dem sozialen Bereich die Sozialpolitik der SPD besonders wichtig ist. Und da gab es ganz viele Überschneidungen zwischen den Werten der SPD im Bereich der Sozialpolitik und meinen eigenen Werten gibt. Daher war das an der Stelle ein Stück weit fast selbstverständlich. Es war auch so, dass ich eigentlich der SPD schon immer verbunden war. Ich war schon immer SPD-Wähler. Ich habe das auch schon ohne Parteimitglied zu sein manchmal mich mitgefreut, aber auch an anderen Stellen mitgelitten. Es hat halt nur der Eintritt noch gefehlt, sagen wir es mal so.
Deine Kinder sind jetzt auch schon bei den Jusos oder noch nicht beigetreten?
Ja, ganz, ganz wieder erwarten, dass mein Sohn dieses Jahr eingetreten, ohne dass ich da irgendwie insistiert habe oder gesagt habe, er muss da oder er soll da unbedingt, sondern das war ganz, ganz freiwillig und ganz von ihm heraus und das finde ich jetzt auch nochmal schön.
Kann man ja jetzt vielleicht auch gleich fragen, hat er gesagt, wieso er sich für die SPD dann entschieden hat als sehr junger Mensch?
Also ist natürlich auch die soziale Prägung an der Stelle. Und ein Stück weit spielt natürlich auch das Erleben jetzt durch mich und durch unsere Gespräche natürlich auch beides, will ich ja gar nicht mindern.
Kommen wir nochmal zu deiner Position in der Partei. Du kandidierst jetzt für den Bundestag, schon ein ziemlich hohes Mandat. Hast du denn schon irgendwelche Verantwortungen in der Partei? Also standest du schon mal auf einer Liste oder bist du in einem Ortsverein aktiv?
Ja. Also ich bin sozusagen seit Eintritt im Unterbezirk Schwabach aktiv. War dann nach kurzer Zeit auch schon Schriftführer. Das ist ja normalerweise ein Amt, was man scheinbar länger behält, so wird es mir zumindest immer mitgeteilt, weil es da wenig Interessenten gibt, die das auch übernehmen. Nein, das war eine schöne Möglichkeit, einfach in die Vorstandsarbeit auch mit hineinzurutschen und das mitzuerleben und einfach mitzugestalten. Und jetzt vor kurzem gab es Vorstandswahlen in Schwabach und da bin ich jetzt stellvertretender Vorstand im Unterbezirk Schwabach.
Was macht denn ein Schriftführer? Erklären Sie es mal kurz.
Das stimmt, das sind aber so Begriffe, die sich ja nicht ganz erklären. Wenn der Vorstand sich trifft und sozusagen bespricht, führt der Schriftführer das Protokoll oder schreibt auch das Protokoll bei Jahreshauptversammlungen oder Mitgliederversammlungen. Eigentlich ganz, ganz schnöde Alltagsarbeit, aber braucht es halt auch.
Wieso hast du dich dann dazu entschieden, für den Bundestag zu kandidieren? Was war so dein Antrieb, der Auslöser dafür?
Also zum einen, weil mich die Bundespolitik schon immer besonders interessiert hat und zum anderen aber auch jetzt im Nachgang zur Pandemie oder durch das Erleben in der Pandemie, es wurde ja unheimlich viel geklatscht für soziale Berufe und die sozialen Berufe haben endlich die Anerkennung bekommen, die sie meines Erachtens schon immer verdient haben und hätten. Und da war ja eine Dynamik wie noch nie vorhanden. Das ist so das eine, dass ich gesagt habe, ja, auch ich kann das ein Stück weit mit befördern, indem Menschen, die aus dem sozialen Beruf kommen, auch versuchen, ein Mandat zu erringen. Gleichzeitig geht es mir darum, dass ich finde, unser Bundestag sollte den gesamten Querschnitt der Bevölkerung auch repräsentieren. Es ist eben nicht nur ein Bundestag der Rechtsanwälte und Lehrer, sondern sollte, finde ich, ein Bundestag eben der gesamten gesellschaftlichen Bezüge sein. Und auch das ist sozusagen Antriebspunkt für mich gewesen. Und nochmal einer aus dem sozialen Bereich heraus, die sozialen jammern oder beklagen sich ja oft über die Rahmenbedingungen. An vielen Stellen zu Recht, an einigen ist es so, wie es ist. Aber wenn man an der Stelle was verändern will, hilft es eben nicht, das immer nur zu beklagen, sondern ich muss irgendwie versuchen, an den Entstehungsort der Rahmenbedingungen zu kommen. Und das ist halt bei uns der Bundestag. Natürlich setzt gerade im Sozialbereich der Bund viele Rahmenbedingungen und die Ausgestaltung erfolgt dann im Land und in der Kommune. Aber da glaube ich, da kann ich mit dem Erfahrungshintergrund einen großen Teil dazu beitragen, dass eben diese Themen nicht unter den Tisch fallen, auch gerade mit Blick jetzt auf die kommenden Jahre, die vermutlich in der kommunalen Landes- und Bundeshaushaltslage nicht einfach werden.
Bisher war ja Martin Burkhardt für den Nürnberger Süden und Schwabach zuständig, ein relativ bekannter Bundespolitiker. Nachdem er sich dann entschieden hatte, zur EVG zu wechseln, hat ja Bela Bach aus München übernommen. Jedoch nicht für Nürnberg eben. Also Nürnberg hatte jetzt dann nur noch die Gabriela Heinrich, heißt für ganz Nürnberg und Schwabach. Du warst der einzige Kandidat aus Schwabach bei der Listenaufstellung der Nürnberger SPD und hattest mehrere Kandidaten und Kandidatinnen aus Nürnberg selber. Wieso hast du dich denn aus Schwabach durchgesetzt und niemand aus Nürnberg?
Das musst du die Delegierten fragen, die sozusagen so abgestimmt haben. Ich fand das schön, also Demokratie, auch die Demokratie in den Parteien lebt ja davon, dass es eine Auswahl an Menschen gibt. Und ich fand das schön, trotz Pandemie, aber es gab ja auch Vorstellungsrunden oder einzelne Vorstellungen in Parteigremien. Und ich fand da den Austausch und auch das gemeinsame Ringen, um wer nominiert wird, eine tolle Sache und auch spannend. Irgendjemand überzeugt oder bekommt dann eben die meisten Stimmen, so ist es eben.
Gegen wen bist du denn angetreten bei der Wahl?
Ja, die Cornelia Spachtholz ist auch mit angetreten, Viktor Strugis und der Marco Knoll, alle drei hier aus Nürnberg, alle drei versierte Politiker mit ganz eigenem Profil, mit einem anderen Profil, als ich das mitbringe. Also daher glaube ich, hätte Nürnberg so oder so eine gute Wahl gehabt.
Du hast dich ja dann in der Stichwahl gegen die Cornelia Spachtholz durchgesetzt. Entscheidendes Merkmal von dir, aus deiner Sicht, was für dich gesprochen hat?
Spannende Frage. Das kann ich dir so gar nicht beantworten. Also das müssen wirklich die Delegierten fragen. Aus meiner Sicht waren alles tolle Kandidaten und es hat eben gelungen, in diesem Moment oder in dieser Sitzung am besten zu überzeugen. Am Tag darauf wäre es vielleicht wieder anders gewesen.
Kommen wir ein bisschen zu Themen. Viele junge Menschen fragen sich oder machen sich große Sorgen darüber, wenn sie auf ihre Rente in der Zukunft schauen. Du hast die Rente als ein Schwerpunktthema für dich gesetzt, zumindest auf deiner Webseite, und hast dort geschrieben, ein Rentenmodell für die Zukunft. Wie sollte also das Rentenmodell für die Zukunft aus deiner Sicht aussehen?
Es sind mir zwei Aspekte besonders wichtig. Ich glaube, dass wenn wir eine stabile Rente wollen, dann müssen wir heute schon damit anfangen. Das heißt, wir brauchen gute Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden. Wir brauchen eine faire Bezahlung. Wir brauchen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, der ja auch sich entsprechend auf die Rente auswirkt und viele Menschen, wenn sie sozusagen das verdienen würden, aus der Grundsicherung auch rausbringen im Bereich der Rente. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir brauchen schon auch nochmal mehr Flexibilität, und ich spreche mich jetzt nicht für eine Rente mit 68 oder darüber hinaus aus, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, aber ich glaube, wir können mehr Flexibilität beim Renteneintritt auch ermöglichen. Es gibt Berufe, wenn ich am Krankenbett stehe oder wenn ich auf dem Bau arbeite, die sind anders beansprucht als jetzt zum Beispiel das, was ich gerade mache. Ich glaube, da können wir eben nicht am Alter, sondern vielleicht an den Berufsfeldern oder an den Berufsbildern auch nochmal unterschiedliche Beschäftigungszeiten mehr betrachten.
Wie soll denn dieser Generationen-Gap gemeistert werden? Heißt, wir haben in Zukunft viele ältere Menschen, aber viel weniger junge Menschen. Wie sollen denn die jungen Menschen noch sicher sein können, dass sie auch noch eine Rente bekommen und nicht nur jetzt die ältere Generation, die jetzt vielleicht in die Rente geht?
Naja, eine Antwort ist natürlich auch, dass alle Menschen in den gleichen Topf einzahlen sollen. Und da gehören auch einfach die Beamten dazu, da gehören einfach Berufsgruppen, also weitere Berufsgruppen dazu, die in diese gemeinsame Rententopf auch zahlen und dadurch auch nochmal zur Stabilität beitragen.
Sollten Bundestagsabgeordnete auch mit einzahlen?
Ich finde alle.
Die FDP schlägt hier ein Rentenmodell vor, das mit auf Aktienbasis basiert. Heißt, der Staat kauft quasi für den Bürger Aktien. Was spricht aus deiner Sicht dafür, was dagegen?
Naja, die Aktienverläufe oder diese Situationen haben wir ja immer mitverfolgen können. Ich glaube, dass es gerade bei diesen Geldern, die ja den Menschen gehören, eine besondere Vorsicht angebracht ist. Und ich glaube, da einfach der Aktienmarkt nicht die Stabilität bringt, die diese Gelder ja rechtfertigen.
Könnte man sich da aber nicht an Schweden zum Beispiel orientieren, die ja auch unter sozialdemokratischer Führung sind, die das genauso machen?
Es gibt viele andere Rentenbeispiele, ja auch Österreich, die interessant sind, aber ich denke, man muss immer schauen, wie die jeweiligen Historien in den Ländern sind und wie die Gegebenheiten gewachsen sind, um darauf zu reagieren.
Wie macht es denn Österreich? Weiß ich jetzt gar nicht.
Erwischt, es wird immer sozusagen als Beispiel immer so mit angebracht, aber jetzt die gesamten Details kann ich dir jetzt auch gerade nicht aufzählen.
Okay. Weiterer Punkt von dir oder weiteres Steckenpferd ist die Steuerpolitik oder eine wirkungsvolle Steuerpolitik. Was stellst du dir daran vor?
Das ist genau das, was Olaf Scholz jetzt schon ein Stück weit geglückt ist mit der globalen Mindeststeuer. Das finde ich einen gigantisch enormen Durchbruch, der ja eben sich vor allem auch in den lokalen Bezügen auswirken kann, weil es ja auch den Einzelhandel fortstärkt, indem er die großen globalen Unternehmen besteuert und dort für mehr Steuergerechtigkeit in den lokalen Bezügen sorgt. Das finde ich jetzt ganz wesentlich. Dass dort, wo gewirtschaftet wird, auch die Steuern gezahlt werden. Wenn sich Firmen dem entziehen, dann müssen sie es im Heimatland bezahlen.
Wie stehst du denn zu einer sogenannten Reichensteuer? Was hältst du davon?
Das unterstütze ich auch mit. Das ist ja auch einer der Punkte im Zukunftsprogramm der SPD. Und das ist ja auch was, was ich im Sozialen erlebe, dass diese Lücke oder diese Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und vor allem die Reichen immer mehr von ihren Geldern profitieren, von ihrem Wohlstand profitieren und der Teil, der sozusagen da beigetragen wird, aus meiner Sicht völlig legitim ist. Da geht es jetzt nicht darum, die Familie mit dem Haus und den zwei Autos anders zu betrachten, sondern da geht es ja wirklich um Firmen, die Milliarden und Hunderte von Millionen auch umsetzen.
Hast du in deinem Beruf, also kompletter Themenwechsel, nicht wundern, hast du in deinem Beruf als Erzieher die Erfahrung machen müssen, dass Kinder nicht immer starke Rechte haben oder hatten? Und wenn ja, wie können denn diese Rechte gestärkt werden?
Ja, habe ich so erlebt. Ein Aspekt, und das ist ja auch einer der Punkte gewesen, dass es der SPD jetzt leider nicht mehr gelungen ist, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen, weil ja die Union sozusagen da ihr Veto eingelegt hat zuletzt, ist, dass das Kinder- und Jugendhilfe- und Stärkungsgesetz eigentlich auch einen Rechtsanspruch für Kinder und junge Menschen formulieren musste. Bisher ist es so, dass die Eltern den Anspruch formulieren bzw. den Antrag Hilfe zur Erziehung stellen müssen. Das heißt, das Kind wird natürlich altersgemäß irgendwann beteiligt, aber einen eigenen Rechtsanspruch haben die Kinder nicht. Ich sehe das auch nicht als Gegenspruch und habe da keinerlei Bedenken, dass Elternrechte an der Stelle ausgehebelt werden oder dass es da in ein Widerstreiten sozusagen von Elternrechten und Kinderrechten kommt, sondern ich glaube, dass das beides nach vorne entwickelt.
Schauen wir nochmal in deinen damaligen Alltag als Erzieher. Wie sah denn so ein typischer Tag von dir aus als Erzieher?
Ist mein Berufsanfang eben in einer Wohngruppe mit jungen Lehrlingen, die dort eine Ausbildung absolviert haben in unseren Betrieben. Und die wurden den ganzen Tag begleitet, also von der Morgensituation, vom Aufstehen, dann eben mittags. War im Gespräch, wenn sie zurückgekommen sind aus der Arbeit, hat die Freizeit gestaltet, hat gemeinsam gelernt für Prüfungen. Mit den Eltern und den jungen Menschen gearbeitet. Und als Erzieher war natürlich auch immer die Selbstständigkeit oder die Verselbstständigung, junge Menschen in ihre eigene Wohnung zu bringen, ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das war so der ganz wesentliche Kern der Arbeit.
Was war denn so ein Ereignis, was dich ganz besonders geprägt hat?
Um ehrlich zu sein, wollte ich nie in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten. Bei den Diakonen ist es so, dass die gesendet werden. Das heißt, ich kam dann dort auf diese Stelle, weil man gesagt hat, na, da glauben wir, dass du eine gute Arbeit leisten kannst. Das war so der eine Punkt. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass mir das unheimlich viel Freude bereitet. Diese jungen Menschen, die unheimlich viel erlebt haben in ihrer Vergangenheit, die viel in ihrem Rucksack mit sich rumtragen, damals viel mehr, als ich das mir nur vorstellen hätte können, begleiten zu dürfen, zu unterstützen zu dürfen. Und diese jungen Menschen haben ganz feine Sensoren, wie authentisch jemand ist oder wie jemand mit ihnen umgeht. Und meint er es ehrlich oder macht ihr mir gerade was vor? Und das hat mich schon geprägt, das so zu erleben. Und auch sich immer wieder, das kann man sich ja auch vorstellen, dass wenn 8 junge Männer in einem Haus zusammenleben, dass es da immer wieder auch Konflikte gibt im Zusammenleben. Auch da wurde meine Konfliktfähigkeit stark geschult, weil man immer wieder einfach Konflikte miteinander lösen musste. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Ein weiteres wichtiges Thema, wahrscheinlich auch für viele junge Menschen, ist die Digitalisierung. Wenn wir die in Deutschland anschauen, hinkt die ja ziemlich stark zu anderen Ländern in Europa hinterher, wo man denken könnte, hey, eigentlich müssten wir doch da auch Vorreiter sein. Was muss denn deiner Meinung nach als erstes angepackt werden und was darf auf keinen Fall vergessen werden?
Also ich glaube, dass wir klar natürlich ganz viel in der Infrastruktur zum Nachholen haben, sei es in den Schulen, aber sei es auch zum Beispiel in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Wir waren jetzt auch mit Eintreten der Pandemie plötzlich vor Situationen gestanden, dass Schulen ihr auf Homeschooling umgestellt haben, aber zum Beispiel unsere Einrichtungen an der Stelle noch gar nicht so weit waren oder vorbereitet waren. Das heißt, wir brauchen viele Investitionen in Infrastruktur an dieser Stelle. Und es ist ja auch nach wie vor so, dass wir in manchen Bereichen keine gute und stabile Internetversorgung haben, also all diese Bereiche. Und dann gleichzeitig geht es aber auch, die Menschen mitzunehmen und auf diese veränderte Situation mit vorzubereiten. Und da tun wir gut dran, wenn wir da jetzt schon anfangen, weil ich glaube, alles, was wir jetzt an Digitalisierung gerade erleben, ist nur so ein leises Rauschen und das wird in den nächsten Jahren noch viel lauter werden. Das heißt, wir müssen Menschen vorbereiten, wir müssen Menschen weiterqualifizieren, wir müssen uns auch überlegen, was heißt denn das für unsere Gesellschaft, wenn aufgrund der Digitalisierung plötzlich Menschen mehr Zeit haben. Ich glaube, da verändern sich auch viele Aufgaben von Institutionen, Organisationen, die sie aktuell haben, die in der Zukunft ganz andere sein werden.
Wie beurteilst du denn die Situation, wenn zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern Vollzeit arbeiten, plötzlich im Homeoffice ist, 4 Kinder daheim hat, aber keine 4 weiteren Tablets oder PCs für Homeschooling? Ist das okay oder wie kann man dem entgegenwirken?
Nein, und da ist eben aus meiner Sicht der Staat gefragt, für alle Kinder die gleichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das hat sich ja auch jetzt in einigen der Auswertungen gezeigt, der Pandemiesituation, dass die Familien, denen es wirtschaftlich besonders gut geht, die diese Zeit auch gar nicht so dramatisch erlebt haben, wenn jeder sein Zimmer hat, wenn jeder den eigenen PC hat, dann kann man Homeschooling auch, das war nicht einfach, aber dann war das Homeschooling, glaube ich, anders zu erleben wie in so einer Situation, wie sie du gerade beschrieben hast. Und da geht es natürlich ganz viel auch um Chancengerechtigkeit, die an der Stelle nochmal herzustellen ist.
Sagen wir jetzt, der Staat sorgt dafür, dass jedes Kind ein Tablet oder ein Laptop hat und daran teilnehmen kann. Was machen wir dann aber mit dem Internet, wenn das Internet nicht schnell genug ist, abbricht? Was muss da passieren, dass eben jeder wirklich auch Internetzugang hat, einen guten Internetzugang?
Naja, deswegen sagte ich ja, wir brauchen einfach einen massiven Ausbau noch dieser infrastrukturellen Gegebenheiten an der Stelle. Und wie gesagt, ich bin selber, stehe ich einer Schule vor. Dort können wir momentan nur, also wenn 2 Telefonate nach außen gehen, bricht das Telefonnetz schon zusammen. Da können wir dank der Bundes- und Landesmittel jetzt den Glasfaseranschluss vornehmen. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen in dieser ganzen Republik, wo einfach die Infrastruktur noch nicht vorhanden ist.
Und wahrscheinlich das Thema dieses Jahr, wenn nicht Corona, Klimaschutz. Wieso sollten denn junge Menschen die SPD wählen und nicht die Grünen?
Also, ich bin froh, wenn Menschen über junge Menschen zum Wählen gehen und da sich auch bewusst dafür entscheiden. Ich glaube, dass wir als SPD die Profis sind darin, eben Klimapolitik zu betreiben und dabei aber die Menschen nicht aus dem Auge zu verlieren, denn diese Klimapolitik muss ja auch erwirtschaftet werden und das braucht ja auch sozusagen die Bezüge und das darf niemand. Also die soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz gehören ja ganz, ganz eng zusammen. Ich glaube, das ist auch einer so der Unterschiede. Die SPD denkt, ich glaube es nicht, ich bin davon überzeugt, die SPD denkt da gesamtgesellschaftlich und ich erlebe so, dass die Grünen da sehr individual oder sehr auf die Individualität der Menschen setzen. Die sagen, jeder hat seine eigene Verantwortung, das stimmt natürlich, aber ich glaube, dass wir so eine Herausforderung wie die Klimakrise nur als gesamte Gesellschaft, als globale Welt auch bewerkstelligen können, weil das ist ja nichts, wenn wir hier in Deutschland klimaneutral sind, aber dafür, dass in China oder in Amerika oder an welchen Stellen auch immer dieser Welt sich nichts verändert.
Wenn wir nun auf deinen Wahlkreis schauen, also den Nürnberger Süden und Schwabach, was muss hier nach der Wahl unbedingt angepackt werden?
Naja, das sind auch Themen, die wir schon hatten. Ein Thema des Klimawandels oder der Bewältigung der Klima ist natürlich das Thema Mobilität. Wo es darum geht, wie können wir den Umstieg der Mobilität auch in Wohnvierteln bewerkstelligen, in denen momentan viel Individualverkehr mit dem Auto noch erfolgt. Wie können wir an der Stelle was verändern? Wir sind hier im Nürnberger Süden natürlich auch industriell geprägt. Auch dort wird es darum gehen, wie kann Klimapolitik in Einklang gebracht werden mit auch der industriellen Arbeit, die ja der Lebenserwerb der Menschen aktuell ist. Das sind, glaube ich, schon so die Kernthemen, die im Nürnberger Süden auch Thema sind.
Was ist denn dein Wahlversprechen an die Wählerinnen und Wähler?
Ein Wahlversprechen? dass ich mit ganzem Herzen und Leib und Seele für einen starken Sozialstaat stehe. Das ist das, was ich authentisch einbringen kann. Das sind meine Leib- und Magenthemen. Und ich glaube, das ist auch eins der Themen, die leider im Bundestagswahlkampf bisher noch nicht so deutlich diskutiert wurden, dass die finanziellen knappen Mittel in den nächsten Jahren ja sich im Bundeshaushalt, im Länderhaushalt, in den kommunalen Haushalten durchschlagen werden. Und dann wird sich die Frage stellen, stärken wir weiter den Sozialstaat? Bauen wir diesen aus? Halten wir das aufrecht, was wir errungen haben? Auch gegen den massiven Widerstand der Union in den letzten Jahren. Oder passiert der Automatismus, wie es leider ganz häufig schon passiert ist, man fängt an, am Sozialen zu sparen und baut den Sozialstaat wieder zurück. Ich glaube, deswegen braucht es auch eine SPD unbedingt in der Regierungsverantwortung.
Gut, in fast einem Monat ist Bundestagswahl. Wieso sollten denn die Wählerinnen und Wähler die SPD, Olaf Scholz und dich wählen?
Die SPD sollen sie wählen, weil wir ein überzeugendes Zukunftsprogramm haben, das auch konkret die Dinge benennt, die wir tun wollen. Wir haben jetzt heute nur einen ganz kleinen Ausschnitt besprochen, da gibt es ja viele weitere wichtige Themen, wie den Mindestlohn zu erhöhen auf 12 Euro, die Kindergrundsicherung, die nochmal auch Kinder und Familien aus der Armut holen soll und. Das heißt, wir haben ein Programm, das konkret ist und das in die Zukunft weist. Olaf Scholz zu wählen ist genau das Richtige, weil er die Erfahrung mitbringt. Und auch da würde ich nochmal zum Beispiel die globale Mindeststeuer anführen. Um sowas durchzusetzen, braucht es eine weltweite Vernetzung, es braucht eine Anerkennung der Person. Sowas macht man ja nicht nebenbei. Und es braucht auch sowas wie eine beharrliche Gelassenheit, die Olaf, glaube ich, mitbringt, eben an solchen wichtigen Themen auch nicht nachzulassen, sondern das Stück für Stück zu bearbeiten und dann solche erfolgreichen Dinge und Projekte auch umzusetzen. Und mich, weil ich als soziales Gewissen im Bundestag eben genau diese sozialen Themen einbringen will und dafür mich einsetze, dass auch der soziale Bereich, aber der Sozialstaat in den nächsten Jahren nicht zurückgebaut wird, sondern eben weiter zum Wohle von Kindern, jungen Menschen, Familien und Senioren bestehen bleibt.
Und natürlich die wichtigste Frage, wo, wann und wie kann man dich wählen?
Ab Mitte August per Briefwahl oder dann am 26. September im Wahllokal.
Super, perfekt. Danke Thomas für deine Zeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared ihn auf Facebook, Instagram mit euren Freunden, Familie und Bekannten oder abonniert unseren Newsletter, um keinen Podcast mehr zu verpassen. Danke Thomas.
Gerne. Tschüss.